Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Katharina und ich freue mich heute total, Franziska Uhl, Aktivistin und Journalistin bei den Fashion Changern, Modetechnologie, Studentin an der Uni Reutlingen und gleichzeitig auch Gründerin von Yarn Sustain begrüßen zu dürfen. Ja, online schreibt Franziska über sich selbst: Ich will ein Teil der Generation Textilingenieurinnen sein, die sich an dem David gegen Goliath-Spiel in der Textilindustrie versucht. In Grün natürlich. Deswegen glaube ich fest daran, dass Wissen Macht bedeutet und jeder Konsument, Konsumentin das Recht darauf hat, zu erfahren, was hinter den Produkten steht, die sie täglich konsumieren oder auf der Haut tragen. Ja, ich persönlich lese immer wieder gerne mit großer Neugier und Freude deine Artikel, Franziska, und verfolge deine Instagram-Stories, da du wirklich, ich finde, eine der wenigen im nachhaltigen Modebereich bist, die wirklich mal so Nachhaltigkeits- und Modethemen extrem wissenschaftlich fundiert aufbereitest und da auch Greenwashing aufdeckst. Und vielen Themen kann ich dir da immer nur wieder zustimmen und freue mich deswegen auch total, dass du heute bei uns bist und dir Zeit genommen hast.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, willst du dich vielleicht einfach noch mal kurz selber vorstellen?
Ich glaube, du hast das eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Genau, ich mache irgendwie, dadurch, dass ich es ja studiert habe, versuche ich da möglichst viel von abzugeben an die, die eben nicht so viel Wissen haben. Ja, das ist so ein bisschen zu meiner Mission in den letzten Jahren geworden.
Ja, cool. Wie bist du denn persönlich überhaupt zu dem Thema nachhaltiger Mode gekommen? Und gab es für dich ein entscheidendes Ereignis, das dich auf diesen Weg gebracht hat?
Ich glaube, das Ding ist so ein bisschen, dass wenn man sich irgendwie die Woche jeden Tag irgendwie so 10 Stunden oder so mit Textil auseinandersetzt, so ging es mir zumindest mit Beginn meines Studiums, dann liest man sich da einfach rein und je mehr man über ein Thema weiß, desto, denke ich einmal, kritischer und reflektierter setzt man sich halt mit der Thematik auseinander. Und so, also bei mir kam das Bewusstsein der nachhaltigen Mode wirklich mit Beginn des ersten Semesters, weil ich da eben angefangen habe, mich da reinzulesen, die Thematik irgendwie fundiert zu verstehen und dann eben relativ schnell gemerkt habe, was da eigentlich für ein Mist läuft. So.
Also du bist erst zum Thema Mode gekommen und dann zum Thema Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Okay. Also ich glaube auch, dass man ein gewisses Fable für Textil und Mode haben muss oder irgendwie hat, wenn man sich für so einen Studiengang, also entscheidet, das Textiltechnologiestudium. Und davor habe ich noch ein Semester Modemanagement gemacht. Also ich war schon, ursprünglich war ich auf der Glitzer-Glamour-Seite und habe dann aber relativ schnell verlassen, nachdem ich wusste, was hinter dem Glitzer und Glamour steckt.
Ja, cool, das ist ein spannender Wandel auf jeden Fall. In dem Buch der Fashion Changer gibt es ja auch einen Artikel oder eine Seite von dir, in dem du Tipps für Konsumentinnen beim Kleiderkauf gibst. Und da sprichst du mir oder uns bei Medaware total aus dem Herzen. Und deswegen dachte ich, vielleicht kannst du uns diese 3 Tipps, die du da gegeben hast, heute nochmal hier auch in dem Podcast erklären. Kannst du dich noch an die 3 Tipps erinnern oder soll ich dir?
Ich weiß, dass ich das einer zum Thema Mikroplastik war, gerade was so Fleece-Pullis und sowas anging. Und das ist auch immer wirklich ein Punkt, der mich triggert und den ich eigentlich jedem mit auf den Weg gebe, ist so ein bisschen diese ganze Polyester-Geschichte und der Sinn oder Unsinn des Ganzen. Weil wir eben immer von Mikroplastik und Plastik in Weltmeeren sprechen und ich oft das Gefühl habe, dass das Mikroplastik, das durch die Textilindustrie verursacht wird, überhaupt nicht auf dem Schirm des Konsumenten ist. Und dass eben viele Produkte, die sehr stark Mikroplastik in der Waschmaschine absondern, wie beispielsweise ein Fleece-Pulli oder so flauschige Acrylpullis, dass die eben total einfach und leicht mit natürlichen Materialien zu ersetzen wären.
Ja, total. Also da gibt es ja inzwischen auch so Baumwollmischungen, die eigentlich eine ganz gute Alternative zu darstellen. Und ich weiß nicht, die meisten Leute, die, oder man weiß das oft auch gar nicht, wenn man einen Fleece-Pulli trägt, dass da eben einfach so viel Abrieb entsteht, der dann als Mikrofaser oder Mikroplastik dann im Wasser landet.
Genau, und das Ding ist auch so ein bisschen, nur so am nebenbei, recyceltes Polyester löst übrigens genauso viel Mikroplastik wie normales Polyester. Das vergessen die Leute oft. Ich sehe dann oft, wir haben Fleece-Pullis aus recyceltem Polyester. Und ich denke mir immer so, ja wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Aber das mit dem Mikroplastik ist trotzdem immer noch aktuell.
Ja, das ist auch total das große Thema momentan in der nachhaltigen Branche, dass irgendwie Recycling-PET verwendet wird. Aber irgendwie wird da nicht so richtig an das Ende der Nutzungsphase, wo das dann auch wieder nicht so nachhaltig ist, gedacht. Und das ist, finde ich, irgendwie schade.
Definitiv. Ich meine, das Thema ist ja ein riesengroßes. Aber was ich mir eben allgemein da immer auch denke, ist so ein bisschen, wir haben aktuell auch keine Ahnung, wo das Mikroplastik landet. Manche sprechen davon, dass deutsche Kläranlagen das filtern können. Dann gibt es wieder andere Berichte, die sagen, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Uns fehlt dann eine komplette Klärstufe, um das abzufiltern. Und die Mikroplastikbelastung in den Herstellungsländern ist auch enorm. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also, weil da kommen dann viele mit dem Argument, na ja, das wird doch in den Kläranlagen gefiltert, so, aber vielleicht in den deutschen, aber in den Herstellungsländern halt nicht. Also deswegen ist eben dieser eine Tipp, wenn vermeidbar, dann bitte lieber zu Naturfasern greifen als Plastikhüte.
Ich glaube, da kommen wir auch direkt zu deinem ersten Tipp aus dem Buch. Der war, achte auf das Material und verwende keine Materialmischungen.
Mhm. Ja, das ist auch so ein bisschen ohne jetzt Brands zu nennen, aber es gibt diese tolle neue Brand von dieser ganz großen Influencerin, die sich jetzt Nachhaltigkeit auf die Stirn geschrieben hat. Und dann bin ich da mal auf die Homepage und habe gesehen, die hat zu gefühlt 90% Mischmaterial. Und da war dann eine Mischung aus recycelter Baumwolle und recyceltem Polyester beispielsweise dabei. Das ist so schön, dass das alles recycelt ist, aber das ist am Ende Sondermüll. Und das braucht kein Mensch. Und deswegen finde ich, ist es immer wichtig, darauf zu achten, gerade wenn man vor allem neue Textilien konsumiert, dass sie möglichst aus einem Stoff sind, beziehungsweise dann nur aus natürlichen oder nur aus synthetischen Materialien, dass das am Ende auch irgendwo im Kreislauf noch verwendet werden kann, weil Mischmaterialien werden eigentlich verbrannt. Und das ist echt nicht cool.
Ja, genau. Ja, deswegen ist auch so ein bisschen unser Motto, deswegen verwenden wir auch nur 100% reine Materialien, also auch bei uns ist es jetzt nur Baumwolle, weil wir einfach, solange wir nicht wissen, wie man das gut recyceln kann, wollen wir erst gar nicht damit anfangen. Und Baumwolle, also sobald man eben 100% Baumwoll Textil hat, kann man es eben gut recyceln.
Beziehungsweise die Altkleiderhersteller können irgendwo noch was damit anfangen. Aber die haben halt ein Riesenproblem aktuell damit, dass sie halt so billige Mischmaterialien bekommen und die können halt irgendwie nicht mal mehr für Lumpen verwendet werden. So, das ist halt Müll. Man kann das so nebenbei technologisch kann man das theoretisch trennen. Das macht aber keiner, weil das viel zu aufwendig und geldintensiv wäre. Also, ja.
Ja, da kommen wir dann auch direkt zu deinem zweiten Tipp an Konsumenten, dass man sich immer ganz genau überlegen sollte, was brauche ich eigentlich wirklich? Und dass man eben nicht in der Masse konsumiert, sondern eher weise.
Genau, und was ich finde, was ich im Zuge dessen auch immer übernenne, ist so ein bisschen dieses, was brauche ich wirklich und vor allem, wo verwende ich es? Also macht es jetzt irgendwie, was gibt es denn da für ein Beispiel? Ja, jetzt gerade bleiben wir beim Plastik und beim Polyester. Wenn ich jetzt ein Hochleistungssportler bin, dann brauche ich natürlich mal eher ein Sporttextil aus einem synthetischen Material, also einem Polyester oder einem Polyamid, weil da eine gewisse Funktionalität dahinter steht. Aber dann kaufe ich mir da auch was Gutes und dann trage ich das auch länger und dann ist das irgendwo auch nachhaltig in seiner Anwendung. Wenn ich jetzt aber nur ein Gelegenheitssportler bin, brauche ich da wirklich 10 verschiedene Yoga-Pants aus Polyester oder reicht mir da vielleicht nicht eine gute aus Biobaumwolle? Also das ist immer so ein bisschen mein Tipp, den ich gebe. So überlegt euch, wenn ihr was kauft, wozu ihr das später benutzt, so. Und was ich auch immer sage, ist so ein bisschen bei Unterwäsche beispielsweise, die will ich ja heiß waschen und die will ich oft waschen. Ich meine, Unterhose ziehe ich einmal und dann kommt die in die Wäsche. Und ich sehe in letzter Zeit sehr oft Unterwäsche aus Viskose oder Modal. Und da muss ich meinen Kopf schütteln, weil dieses Material kann ich eben nur bei 40 Grad waschen und eigentlich auch nur mit einem Feinwaschmittel. Und extrem viele Menschen schmeißen halt ihre Unterwäsche immer noch bei 60 Grad mit Vollwaschmittel in die Waschmaschine und wundern sich dann, warum das Zeug total schnell ausleiert und kaputt geht, weil das Material einfach nicht dafür geschaffen ist, es bei 60 Grad irgendwie heiß zu waschen mit einem Vollwaschmittel. Da würde eine 100% Baumwollunterhose halt um einiges mehr Sinn machen, weil Baumwolle ist kochfest. Das sind immer so, also da sage ich immer, überlegt euch das gut. Braucht ihr eine Gore-Tex-Regenjacke, um einmal die Woche mit eurem Hund rauszugehen? So reicht dann nicht irgendwie was aus Wolle mit Wachs beschichtet oder so. Also wir übertreiben so oft in der Anwendung, beziehungsweise machen uns keine Gedanken. Und klar, das ist ein bisschen komplexer und aufwendiger, aber ich glaube, wir leben mittlerweile in einer Welt, in der wir den Luxus besitzen, uns über unseren Konsum Gedanken machen zu können.
Ja, total. Ja, vielen Dank. Also das sind auf jeden Fall richtig 3 sehr gute Tipps. Also achte auf das Material, keine Materialmischung. Achte darauf, was du kaufst. Stell dir die immer auch die Frage, brauche ich das eigentlich wirklich? Und denk dran, alle Mikrofasern erzeugen auch Mikroplastik.
Ja.
Jetzt aber nochmal zu dir zurück. Du hast ja bis vor kurzem mit Ann-Kathrin Schönbeck einen Blog geführt und inzwischen habt ihr aber zusammen auch ein Unternehmen gegründet. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, wie es dazu kam und was ihr mit eurem Unternehmen Modus Intarsia eigentlich macht?
Ja, die Ann-Kathrin hatte die Idee vor 3 Jahren knapp jetzt im Rahmen ihres Masterstudiums, dass es da eine verschwendete Ressource gibt, die direkt an unserer Haustür vorbeiläuft und die so noch nicht genutzt wird. Und das ist Chiangora-Hundewolle. Das heißt, wenn die Hunde in ihrem Fellwechsel ausgekämmt werden, dann kommt da Unterwolle raus, die ist super flauschig und weich und die kann zu Garn versponnen werden. Das ist vergleichbar mit Angora oder Kaschmir. Und sie hat dann eben da angefangen, diese Wolle zu sammeln und die zu verspinnen und hat mich dann irgendwann angerufen und gemeint, Franzi, schau mal, du bist doch Textilingenieurin und ich habe da was und findest es nicht cool, damit zu machen. Und das hat mich halt sofort überzeugt, weil ich der Meinung bin, dass wir dem Markt, wenn wir einen nachhaltigen Wandel wollen, auch nachhaltige Alternativmaterialien anbieten müssen, die eben über das klassische Recycling von Fasern hinausgehen. Und dann haben wir das irgendwie mal durchgerechnet und sind darauf gekommen, dass wir irgendwie über 500 Tonnen im Jahr allein in Europa von dieser Wolle wegschmeißen, weil das einfach beim Fellwechsel von diesen Tieren anfällt. Und parallel importieren wir halt tausende von Tonnen von Kaschmir aus China, um uns einen weichen Kaschmirpulli irgendwie kaufen zu können. Und das war für uns so der Moment, wo wir uns dachten, naja, also warum schmeißen wir was weg und importieren das Gleiche aus anderen Ländern? Also, und da entstand dann so diese Idee.
Ja, cool. Und aber wie, also habt ihr da irgendwie einen persönlichen Bezug zu diesen Chiangora-Hunden oder wie kamt ihr dazu?
Naja, die Chiangora-Hunde gibt es in dem Sinn nicht, sondern das sind einfach Hunde mit langem Fell und Unterwolle. Okay. Und die Mutter von der Ann-Kathrin hat 2 Tibet-Terrier. Das sind langhaarige Hunde. Und sie hat ihr praktisch beim Ausbürsten zugeschaut und dann diese Wolle in die Hand genommen und sich gedacht so, okay, lass das mal machen. Und die Idee ist auch nicht neu. Also es gibt Indianerstämme, die haben vor 1000 Jahren schon Wolle aus den Haaren ihrer Hunde gemacht. Es gab sogar mal einen Wollhund. Aber mit der Industrialisierung sind halt solche Dinge ausgestorben, weil du kannst halt Hunde nicht in Herden halten und das Ganze irgendwie skalierbar in Millionen-Tonnen-Bereiche bringen. Das ist... Das ging einfach nicht. Und deswegen ist es dann halt irgendwie in Vergessenheit geraten, beziehungsweise wird von Privatpersonen mal so im Hausgebrauch gemacht. Aber dass jemand sagt, okay, wir wollen das jetzt wirklich ernsthaft angehen und das in relevanten Mengen beschaffen, das hat irgendwie auch noch niemand gemacht.
Ja, auf jeden Fall eine super coole Idee. Aber wie kommt ihr dann an die Hundewolle? Habt ihr euch da schon ein Netzwerk aufgebaut, oder?
Ja, also wir haben ein Netzwerk aus Hundehaltern, aus Züchtern, aus Privatpersonen in Deutschland, die diese Wolle sammeln beim Fellwechsel und uns dann zuschicken. Und wir zahlen denen dann einen gewissen Betrag pro Kilo aus und diesen Betrag können die auch an Tierschutzorganisationen spenden. Und genau, so funktioniert das. Und die meisten rufen uns wirklich an und sagen, wissen Sie, ich habe so lange mich schon gefragt, was mit der Wolle meines Tieres passiert. Gott sei Dank sind Sie jetzt endlich da, jetzt kann ich sie Ihnen endlich schicken. Also ja,
cool.
Genau, und das erweitert sich. Also das ist ein bisschen Mundpropaganda. Wenn die Leute wissen, sie können mit Müll im Endeffekt was Gutes tun, dann sind die da sofort bereit. Das ist total schön.
Ja, cool. Und wie viele Hundebesitzer habt ihr da aktuell, von denen ihr das Fell sammelt?
Das kann man nie so sagen, weil viele jetzt, also dadurch, dass wir jetzt gerade sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, sind da immer mehr Hundehalter dabei oder hören davon, aber fangen dann erst an mit Sammeln. Also ich würde mal behaupten, es sind knapp 1000 mittlerweile, die das Wissen und das Sammeln. Aber pro Monat sind es etwa so 30 bis 50, die dann Wolle einschicken.
Okay, und dann sammelt ihr die Wolle und leitet die dann in regelmäßigen Abständen weiter an eine Spinnerei, die das dann weiterverarbeitet? Oder wie läuft das?
Ja, genau. Also aktuell arbeiten wir mit 2 Naturfasermühlen in Deutschland zusammen, weil unser Ziel ist es ja auch so ein bisschen, diese ganze Lieferkette wieder zurück nach Europa und im Optimalfall nach Deutschland zu holen. Und haben jetzt parallel auch einen Industriegarn entwickelt, also ein Garn, das eben auf klassischen Flachstrickmaschinen in der Textilindustrie verarbeitet werden kann. Und da sind wir jetzt gerade im Gespräch mit einer Spinnerei in Portugal. Da würde das Ganze eben dann so ablaufen, dass die Wolle zu uns kommt und wir die dann in die Spinnerei schicken.
Okay, und aktuell macht ihr das von wo aus?
Von Reutlingen und Berlin.
Okay, gut. Und die Leute schicken das jetzt wahrscheinlich aktuell noch zu euch nach Hause oder habt ihr ein Büro, wo ihr das
macht? Ja, wir haben ein Büro auf dem Campus der Hochschule Reutlingen tatsächlich. Und da schicken die das hin, ja. Das ist sehr schön. Man bekommt da als Startup gerade sehr viel Unterstützung.
Ja, das war bei uns auch so. Henning, unser Gründer von Melaware, hat ja auch Melaware gegründet, als er noch Masterstudent in Lüneburg war und hatte auch als erstes sein Büro noch auf dem Campus und wurde da unterstützt.
Genau, also aktuell wird auch die Wolle tatsächlich an die Hochschule Reutlingen gesendet und ja, da sind wir echt glücklich drüber.
Ja, cool. Und was sind da so eure Pläne, wie es damit jetzt so weitergeht?
Also wir planen jetzt auf November ein Crowdfunding, weil wir jetzt eben dieses wir haben ein Jahr lang an diesem Industriegarn entwickelt und das haben wir jetzt fertiggestellt. Und genau, da haben wir jetzt die ersten Prototypen als Produkte hergestellt, also eine Beanie, einen Cardigan, einen Schal. Und da werden wir jetzt einfach mal im November schauen, ob die Leute Lust drauf haben, das auch zu kaufen und wirklich auch als innereuropäische Alternative und vielleicht auch als ethisch vertretbare Alternative zu anderen Weichen wollen sehen. Und das sind so die Pläne.
Aber habt ihr, sorry, der Zwischenfrage, ja, habt ihr vor, die Wolle als Wollknäuel zu verkaufen oder wollt ihr auch langfristig ganze Textilien dann verkaufen?
Also aktuell verkaufen wir die als Handstrickgarn, das machen wir ja schon seit über einem Jahr. Und das große Ziel ist eigentlich, als Garnzulieferer zu arbeiten. Also dass wir praktisch das Sourcing des Rohstoffs machen und das Verspinnen des Garnes. Und dann geht das ja weiter an den Kunden, der dann mit dem Garn eben Textilien herstellt. Die komplette Textilkette jetzt abzudecken, das wird jetzt die nächsten 5 Jahre eher nicht passieren. Also dass wir sagen, wir machen unser eigenes Garn und verkaufen dann noch weiter die Produkte, vielleicht mit 1-2 Teilen, aber jetzt darauf noch ein Label aufzubauen, das macht ja mittlerweile niemand mehr in der Textilindustrie, dass er sowohl den Rohstoff sourced, das Garn herstellt und dann noch die textile Fläche. Das wäre eine Vollstufigkeit, die wäre zu, also würde man sich natürlich wünschen, aber das ist heutzutage eigentlich kaum noch realisierbar.
Ja, spannend. Und habt ihr da schon Anfragen bekommen von Labels, die gesagt haben, wir würden gerne mal, ich weiß nicht, ein Produkt aus eurem Garn dann herstellen?
Ja, tatsächlich. Also cool. Ja, wirklich so, also eher aus dem nachhaltig orientierten High-End-Sektor,
ja.
wo wirklich auch gerade ein intensives Umdenken stattfindet. Und jetzt haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, dass Corona da so das Übrige dazu getan hat, weil man eben auch gemerkt hat, wie absurd abhängig man ist, wenn die Lieferkette halt nicht transparent ist oder halt um halben Globus geht. Ja. Genau, also da ist super viel Interesse da und da sind wir jetzt einfach mal gespannt. Im Endeffekt geht es jetzt vor allem darum, den Konsumenten zu schulen und diese Sozialisierung so ein bisschen aufzulockern. Also warum ist jetzt die Wolle von der Ziege, also Kaschmir im Endeffekt, warum ist das okay? Aber die Wolle von einem Hund, mit dem wir täglich kuscheln, warum ist das komisch? So, und da geht es uns ja auch langfristig gesehen darum, einfach mal den Konsumenten zu triggern und zu sagen, hey, schaut mal, wir leben in einer Zeit, in der wir es uns nicht mehr leisten können, wertvolle Ressourcen wegzuschmeißen. Und ja, denkt doch da mal um oder denkt mal anders oder denkt mal out of the box.
Ja, spannend. Und aber wie ist das preislich? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr habt da eine Anfrage so aus dem High-End-Fashion-Bereich. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nur so im sehr hochpreisigen Segment umsetzbar, oder? Wie liegt das?
Preislich liegen wir auf Kaschmir-Niveau.
Genau. Ah, okay.
Ja, weil wir einfach auch, erstens zahlen wir den Hundehaltern einen fairen Preis aus und da zahlen wir eben auch so einen Kaschmirpreis aus pro Kilo. Und dann versuchen wir jetzt natürlich aktuell auch die komplette Produktion in Europa zu halten, was natürlich jetzt auch nicht so günstig ist. Aber ja, es ist ja im nachhaltigen Kaschmirbereich.
Okay, ja, aber das geht ja eigentlich noch. Also ich hätte jetzt gedacht, dass ihr da noch wesentlich höher preislich liegt als jetzt Kaschmirwolle.
Nein, das ist ja auch ein Anspruch von uns. Klar werden wir nie so billig sein wie eine Baumwolle, das auf keinen Fall, und auch nicht so billig sein wie eine Merino-Wolle, aber es soll ja auch nicht utopisch sein.
Ja, cool. Ja, spannend. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich auch.
Und aber du hast eben gesagt, mit deinem Bachelorstudium bist du jetzt in Reutlingen fertig.
Genau.
Und weißt du schon, wie es da dann bei dir weitergeht?
Ja, also wir kriegen mit unserem Unternehmen gerade die Förderung von Exist. Das ist ein Gründerstipendium vom Bund. Sprich, ich habe gerade das Privileg, Vollzeit fürs Unternehmen zu arbeiten. Und
okay, cool.
Das läuft bis Mai und dann sehen wir mal weiter. Bis dahin haben wir hoffentlich das Unternehmen so gebaut, dass ich nicht noch irgendwie nebenher arbeiten muss.
Ja, cool. Ich hoffe, das klappt. Und dann wollt ihr das weiterhin so zwischen Reutlingen und Berlin machen, oder? Okay, cool.
Ja, also einfach auch aus dem Grund, dass wir in beiden Städten sehr viel Potenzial in der Infrastruktur sehen. Reutlingen ist eine Textilhochburg. Da haben wir nach wie vor die Unterstützung von der Hochschule, auch was den Maschinenpark und die Ressourcen angeht. Berlin ist auf der anderen Seite eine tolle Stadt, um das Material im Vertrieb irgendwie populärer zu machen. Und man hat ja auch mit Corona gesehen, wie gut das eigentlich mit dem Digitalen funktioniert. Und das machen wir jetzt schon seit 2 Jahren. Und das wird, denke ich, auch noch so ein bisschen weitergehen.
Ja, cool. Vielen Dank für die vielen spannenden Einblicke in Modus Intarsia und auch deine Nachhaltigkeitstipps.
Das kann man jetzt noch kurz am Ende dazu sagen. Modus Intarsia ist aktuell nur noch die Brand fürs Handstrickgarn und fürs Netzwerk. Das, was drüber steht und wo dann auch das ganze Industriegarn drüber läuft, das heißt Yarn Sustain. Und das ist auch das, was gefördert wird. Das sage ich immer gern dazu, weil die Leute das so ein bisschen verwirrt, weil wir haben mittlerweile 3 verschiedene Instagram-Accounts.
Ah, okay, alles klar. Ja, ich habe mich auch schon gewundert, ehrlich gesagt. Ich hatte das auch gesehen.
Genau.
Dann weiß ich jetzt Bescheid. Und aber du schreibst ja wahrscheinlich auch trotzdem weiterhin für die Fashion Changer Artikel, oder?
Ja, also da ist jetzt gerade tatsächlich auch ein super spannender Artikel mit dem Elmar Sauter in der Mache. Der ist der Gründer von Disana. Die sitzen hier im Raum Reutlingen und machen Wollwalk und Mullwindeln. Der eine oder andere wird die kennen, wenn er ein kleines Kind hat. Ich glaube, ich kenne keinen, der nicht irgendwie so einen Wollwalk-Ganzkörperanzug von Disana im Schrank hängen hat.
Ja.
Und die, mit dem habe ich ein Interview über Wolle und GOTS und den grünen Knopf und so weiter geführt. Also das wird auf jeden Fall weiter bestehen bleiben, dass ich da versuche, diese Artikel zu schreiben.
Ja, ich finde die wirklich immer super spannend und informativ, auch besonders, wenn du irgendwie über das Thema Recycling schreibst oder Mikroplastik, kann ich allen nur wärmstens empfehlen.
Dankeschön.
Und vielleicht können wir auch irgendwann nochmal zusammen eine Podcast-Folge nur zu einem dieser Themen aufnehmen. Das finde ich auch super spannend.
Ja,
also wirklich mal nur zum Thema Recycling Polyester und wie funktioniert das eigentlich?
Ja, das ist wirklich, das ist so ein Thema, wenn man da anfängt auszuholen, dann kann man sich da Stunden drüber unterhalten.
Total. Und ich hatte auch gesehen, dass du da auf Instagram auch in deinen Stories schon was zu geschrieben hast und fand das echt spannend.
Ja, es ist, glaube ich, eins der meist erfragtesten Themen nach veganem Leder.
Ja, weil es auch wirklich wenig Leute gibt, die sich in dem Bereich wirklich auskennen.
Ja, und es gibt auch tatsächlich erstaunlich wenig Firmen, die das vertreiben und sich parallel dazu auskennen. Das ist das große Problem.
Ja, genau. Ja, cool. Vielen Dank, liebe Franziska, für das Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit. Ich fand es super, dich kennenzulernen und hier in dem Podcast über Modus Intarsia zu sprechen. Wir freuen uns, wenn ihr Step into the Future weiterhin abonniert und euren Freunden und Bekannten empfehlt. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Franziska.
Danke. Tschüss.
Tschüss.